Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich als Predigtext rausgesucht habe, oder besser, was der Herr mir geschenkt hat, zum Thema dieses Sonntages Freude, es steht in 1. Könige 5. Wir wollen hören auf die Verse 21 bis 22. Als Hiram aber die Worte Salomos hörte, freute er sich sehr und sprach: Gelobt sei der Herr heute, der David einen weisen Sohn gegeben hat über dies große Volk. Und Hiram sandte zu Salomo und ließ ihm sagen: Ich habe die Botschaft gehört, die du zu mir gesagt hast. Ich will alle deine Wünsche nach Zedern und Zypressenholz erfüllen. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Verse aus dem Buch des 1. Könige. Wir wollen dir Dank sagen für diese 3000 Jahre alte Worte. Dank sagen für all das, was du in diese Worte hineingelegt hast, Herr. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Worte, um dein Geleit, deine Führung. Wir wollen dich bitten, dass du mit deinem guten Heiligen Geist diese Predigt an unser aller Glauben und Nachfolge segnen wollest. Das wird nur dann geschehen, Herr, wenn du uns Segen schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir kurz zwei, drei Sätze dazu, warum ich diese beiden Verse rausgesucht habe als Predigttext, denn die sind relativ ungewöhnlich. Ich selber habe auch im Internet keine einzige Predigt gefunden über eben diesen Text, über diese beiden Verse. Als ich diesen Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich gesehen, es ist Letare. Da habe ich so entschieden, jawohl, da würde ich gerne was zu machen, eben zu diesem Thema Freude. Das ist ja Thema dieses Gottesdienstes. Hatte auch so direkt ein paar Assoziationen, auch der vorgeschlagene Predigttext hätte gepasst. Aber gedacht, Mensch, hast du schon mal was drüber gemacht? Dann habe ich gedacht, über Nehemia 8, Vers 10, da habe ich noch mehr drüber gemacht, Philipper 4, 4. Und dann hatte ich so richtig keine Ruhe, keine Klarheit. Dann habe ich das auch abgelegt und habe den Herrn gebeten, er möge mir etwas schenken, etwas zeigen, was dran wäre. Und dann mache ich meine eigene Bibellese, bin derzeit im 1. Königebuch und dann komme ich genau auf das 5. Kapitel und dann lese ich diesen Text, wie der Hiram sich freut über das, dass Salomo, der jetzt den Tempel bauen darf, David durfte es nicht, Salomo darf es, ihn bittet, nun komm, hilf mir, ich brauche deine Hilfe, wie der sich freut, nicht nur so ein bisschen, es steht hier, er freut sich so sehr. Und dann habe ich angefangen, über den Hiram nachzudenken, also ich habe ja nur Theologie studiert und Bibelkunde gemacht und dann weiß man, dass Hiram von Tyros mitgeholfen hat. Das ist so das Gängige. Aber wenn Sie mich vor zwei Wochen gefragt hätten, hätte ich viel mehr nicht sagen können, noch, dass der noch einen weiteren Hiram angestellt hatte, so ein Bronzebearbeiter. Aber so richtig viel hätte ich nicht mehr sagen können, war mir nicht bewusst, dass die Bibel eine ganze Menge über den erzählt und dass der ganz wichtig ist. Und da habe ich mich dann über diese beiden Verse so ein bisschen reingegraben. Und je tiefer ich reingekommen bin, desto mehr hat der Herr mich mit ganz vielen Dingen beschenkt. Also er hat Sachen aufgeschlagen in der Bibel, die ich natürlich schon gelesen hatte, aber unter dem Aspekt noch nicht gesehen hatte, das zuzuordnen dem Hiram, seiner Freude und eben der Mitarbeit am Tempel. Und da möchte ich Sie und euch jetzt gerne mit hineinnehmen in dieser Predigt. Und so habe ich dann den Text überschrieben, Hiram von Tyros über die Mitarbeit im Reich Gottes. Und ich habe 6 Punkte mitgebracht. Ich möchte sprechen über die Unmöglichkeit der Mitarbeit, zweitens über die Notwendigkeit der Mitarbeit, drittens über den Ruf in die Mitarbeit, viertens über die Freude in der Mitarbeit, fünftens über die Enttäuschung in der Mitarbeit und sechstens über den Lohn der Mitarbeit. Das Erste, die Unmöglichkeit der Mitarbeit. Hier ist der König von Tyros und ich habe euch auf dem Predigtzettel, und ich denke im Internet könnt ihr es nachverfolgen, halt noch einen weiteren Text mitgebracht, einen weiteren Vers, den Vers 15 aus diesem Kapitel 5. Da wird klar, dass Hiram ein Ausländer ist. Ja, heißt es, und Hiram, der König von Tyros, sandte seine Botschafter zu Salomo, denn er hatte gehört, dass sie ihn zum König gesalbt hatten an seines Vaters Stadt. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. Also er und David waren enge Freunde, waren Bundesgenossen gewesen, obwohl dieser Hiram Ausländer war. Der war kein Jude. Der war Phönizier, König von Tyros, das war so ein Stadtkönigtum. Die waren richtig gut dabei, was so Handwerkskunst anging. Die waren richtig gut dabei, was so Seefahrt anging dort in Tyros. Und David hatte schon gute Geschäfte mit ihm gemacht. Sie waren aber mehr als nur befreundet. Hier heißt es, er liebte David sein Leben lang. Also die waren sich in engster Freundschaft zugetan. Und jetzt, als David gestorben ist und Salomo durch die Thronwirren dann auf dem Thron fest sitzt halt und König ist, da lässt er ihn gratulieren halt, schickt Botschafter hin. Und auf das Senden der Botschafter schickt eben Salomo zurück, bedankt sich und sagt, ich brauche deine Hilfe. Du musst kommen. Ich brauche dich. Ich komme gleich im zweiten Punkt dazu. Ich will jetzt meinen Palast bauen, aber vor allen Dingen den Tempel und ich brauche dich. Und als er das hört, da freut er sich. Und dazu muss man wissen, eigentlich hätte der nicht mitarbeiten dürfen. Bei aller Freundschaft zu David, der war Ausländer, der war nicht Jude, der war unwürdig, der durfte eigentlich qua Gesetz nicht mittun am Haus Gottes. Als 500 Jahre später, 587, der erste Tempel zerstört wird, den Salomo und Hiram bauen, und dann der wieder aufgebaut wird, um 520 und 515 fertig ist, da wollen die Samaritaner, die sogar an Jahwe glauben, mitarbeiten. Und dann sagt Esra, nix. Und seine Mitarbeiter, nix, ihr dürft nicht mitarbeiten, ihr gehört nicht dazu, ihr seid nicht Teil unseres Volkes. Da gibt es große Probleme halt, nicht zu sagen, Widerstände halt, weil klar gesagt wird, im Reich Gottes dürfen nur die mitarbeiten, die zum Volk gehören, die würdig sind dessen. Und hier ist einer, der ist Ausländer, der gehört zu den Kanaanitern. Die Phönizier waren Kanaaniter. Und er darf eigentlich nicht mitmachen. Eigentlich ist das unmöglich, er ist unwürdig. Und deshalb freut er sich auch so, dass er die Ehre zugeteilt bekommt. Er darf, da kommen wir später auch nochmal zu, er darf mitarbeiten. Und eigentlich ist er unwürdig. Dann habe ich darüber nachgedacht, was es heißt, eigentlich nicht mitarbeiten zu können, unwürdig zu sein des Dienstes. Und das ist so ein Thema, das müssen wir, wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten, immer wieder vor Augen haben. Wir sind im Prinzip wie der Hiram von Tyros. Wir sind zwar gerufen, aber eigentlich dürften und könnten wir es gar nicht. Nicht, weil wir irgendwie falsche Nationalität im Pass stehen haben, sondern weil wir Sünder sind. Ob unserer Sünde sind wir eigentlich disqualifiziert für die Mitarbeit im Reich Gottes. Eigentlich ist es für uns unmöglich, im Weinberg des Herrn Dienst zu tun. Wer schon mal bei mir oben im Büro gewesen ist, der weiß, dass ich an der Tür dort so einen DIN A4-Zettel kleben habe, dass das Sakristeigebet Luthers. Immer wenn ich hier sonntags in den Gottesdienst gehe, gucke ich drauf, nicht immer lese ich es, aber ich habe es immer vor Augen, ich soll es immer wieder vor Augen haben. Und wie beginnt dieses Sakristeigebet Luthers, was er vor jedem Dienst gebetet hat? Herr Gott, lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig im Amt und Dienst, darin ich zu deiner Ehre verkündigen und der Gemeinde pflegen und walten sollst. Aber weil du mich zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, und dann geht es weiter, deshalb nimmt er den Dienst an. Aber das ist das Erste, was sich Luther immer wieder gesagt hat. Ich bin unwürdig des Amtes. Ich bin nur ein sündiger Madensack, hat er von sich selber gesprochen. Ich kann eigentlich nicht Wort Gottes verkündigen. Unwürdigkeit des Amtes. Und genau das ist hier eben auch bei dem Hiram. Er ist unwürdig. Und jetzt fragt man sich, warum darf der Hiram denn mitmachen? Das habe ich mich zumindest gefragt. Was qualifiziert den denn? Also dass der, was weiß ich, jetzt Best Buddy mit David war, zu sagen. Und habe ich gedacht, jawohl, es geht aber nicht darum, dass sie irgendwann mal ein tolles Trinkgelage hatten, sondern, da steht es nämlich hier so, den Text, den ich euch abgedruckt habe, er liebte David sein Leben lang. Und bei dieser Liebe geht es um die Liebe zum, das muss man jetzt geistlich verstehen, Gesalbten. David ist der Gesalbte. Er liebt den Gesalbten. Und dann ist noch ein anderes, was über ihn gesagt wird, hier in unserem Predigtext. Da heißt es, gelobt sei der Herr heute. Also über diesen Hiram, der eigentlich außerhalb des Volkes Gottes steht, werden zwei Dinge gesagt, die er macht. Erstens, er liebt den Gesalbten. Und zweitens, er lobt Gott. Und das sind auch die Grundkriterien, wie wir mitarbeiten können im Reich Gottes, obwohl wir eigentlich unwürdig sind. Wir müssen den Gesalbten, und der Gesalbte ist Christus, Christus heißt ja griechisch eben gesalbt, oder Messias ebenfalls der Gesalbte, wir müssen Christus lieben und wir müssen den Herrn loben. Und dann können wir mitarbeiten im Reich Gottes. Das ist die Grundqualifikation für uns, die wir haben sollen, wie dieser Hiram von Tyros. Nochmal, eigentlich sind wir disqualifiziert, das muss uns immer klar sein. Ich habe es nicht verdient, auf dieser Kanzel zu stehen. Und das Wort Gottes der Gemeinde zu sagen. Dessen bin ich unwürdig. Das Einzige, was mich qualifiziert ist, dass ich sage, ich habe den Heiland Jesus Christus lieb und ich will ihn loben und preisen mit meinem Dienst. Dass ich dann vielleicht auch noch Theologie studiert habe und was weiß ich nicht, noch ein paar Geschichten erzählen kann, nice to have, aber das Entscheidende ist eben das, ich bin unwürdig und will den Herrn loben und habe ihn lieb. Und genauso ist es für uns. Nochmal, da wollen wir uns daran erinnern lassen hier bei dem Hiram von Tyros. Eigentlich können und dürften wir auf unserer Sündhaftigkeit nicht mitarbeiten. Aber wir können es tun, wenn wir ihn lieb haben und wenn wir ihn loben. Das ist das Erste, die Unmöglichkeit der Mitarbeit. Das Zweite ist die Notwendigkeit der Mitarbeit. In den Versen 19 und 20, habe ich auch auf dem Predigtzettel abgedruckt, heißt es, da sagt Salomo, siehe, so habe ich gedacht, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen, wie der Herr zu meinem Vater David gesagt hat. So befiehl nun, so sagt er zu Hiram, dass man mir Zedern im Libanon fällt und meine Leute sollen mit deinen Leuten sein. Und dann kommt es, denn du weißt, dass bei uns niemand ist, der Holz so zu hauen versteht wie die Sidonier. Also Sidon und Tyros, das war dieselbe Gegend halt. Das wurde immer damals zusammengefasst. Also das Herrschaftsgebiet, in dem er war. Das waren die Top-Zimmerleute. Salomo ist ein mächtiger Mann, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Der hat Kohle und der ist weise, davon berichtet die Bibel. Aber alleine kommt er trotzdem nicht zurecht. Er braucht Hilfe. Das ist übrigens auch etwas ganz Wichtiges für die Arbeit im Reich Gottes. Egal wie stark, wie weise, wie reich du bist, alleine kannst du nichts machen. Du brauchst die Brüder und Schwestern, die mit dir den Gesalbten lieb haben, die mit dir den Herrn loben. Und denen sagt er jetzt, ich brauche deine Hilfe. Deine Mitarbeit ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir hier, wir Ackerleute, die wir sind als Israelis und ein paar Soldaten, die ich habe, anfangen, das Holz zu behauen, also dann wird das, entschuldige, wenn ich das sage, eine schäbige Bretterbude. Aber ich will den Tempel zur Ehre Gottes bauen. Und damit das richtig, richtig gut wird, da brauche ich deine Leute. Ich bin auf deine Mitarbeit angewiesen. Er bedarf der Hilfe des Hirams. Und das ist etwas, was ganz interessant ist in der Bibel, dieses Motiv, dass Gott, nicht nur Salomo, dass Gott unserer Mitarbeit bedarf, das findet sich immer wieder. Nochmal, um da nicht missverstanden zu werden, in Wirklichkeit braucht Gott unsere Mitarbeit nicht. Das macht Gott auch klar, der kann aus Steinen viel bessere Zeugen erwecken, als wir es sind. Der braucht nicht uns, um irgendwelche Häuser zu bauen. Der hat dieses ganze Weltall geschaffen. Der kriegt auch schon so ein bisschen Holz behauen und das kriegt es viel besser hin, als irgendein Mensch machen könnte. Aber es gefällt diesem Gott, mit und durch Menschen sein Reich zu bauen. Und das ist notwendig, dass jeder mit den Gaben, die er bekommen hat, sich einbringt. Denn Gott bedarf unserer Mitarbeit. Es ist notwendig, dass wir mittun. Wir gehen jetzt auf Palmsonntag zu, wir gehen auf die Passion zu, auf Karfreitag halt. Und da ist dieses Geschehen halt nicht, wo der Esel von den Jüngern geholt wird. Und da heißt es in dieser Geschichte, wo die dann den Esel zu Jesus bringen, den die ja so halb klauen. Wenn euch einer fragt, so sagt Jesus, ich bedarf seiner. Und als sie dann gefragt werden, die Jünger, dann sagt er, Jesus bedarf seiner. Natürlich braucht Jesus kein dämliches, graues Tier mit vier Hufen. Das ist der lebendige Gott. Und trotzdem spannt er ihn ein in seiner Mitarbeit. Und das ist schon prophezeit im Alten Testament, dass der Esel nötig für die Mitarbeit. Gott braucht ihn. Es ist notwendig, damit die Prophezeiungen erfüllt werden. Der Esel lässt sich packen, hin und trägt Jesus nach Jerusalem rein. Hoffentlich begreifen wir in Anführungszeichen Esel immer wieder, dass auch unsere Mitarbeit notwendig ist. Nochmal, tatsächlich braucht Gott uns nicht, keinen, keinen einzigen Menschen. Aber ihm gefällt es nun mal, sein Reich durch uns zu bauen. Und dass wir mit den Gaben, die er uns in uns hineingelegt hat, dass wir die einsetzen zum Bau seines Reiches. So wie bei dem Hiram hier. Der hatte die Hölzer auf dem Libanon, auf den Bergen. Der hatte die Mitarbeiter, das hatte Gott ihm alles geschenkt. Und den braucht Gott jetzt, um sein Haus zu bauen. Und lässt es ihn über Salomo wissen halt. Und dann lebt er genau seine Vorherbestimmung. Das, was Gott vor Zeiten schon vorbereitet hat. Wir haben ja letzte Woche diese drei Bibelabende mit Johann Hesse gehabt, wo wir auch über Vorherbestimmungen gesprochen haben halt. So wie es da heißt eben in Epheser 2 halt nicht, dass wir Gottes Werk sind, bestimmt zu Werken, die Gott zuvor bereitet hat. So auch bei dem Hiram. Der hat den vorbereitet, der hat ihm die Handwerker gegeben, der hat ihm die Möglichkeiten gegeben, dass er mithelfen kann am Tempelbau halt nicht. Und es ist jetzt nötig, dass der kommt, weil einem anderen hat Gott das nicht gegeben. In Israel ist kein einziger, der so das Holz bearbeiten kann. So auch mit dem Esel. Es war notwendig zur Erfüllung der ganzen Heilsgeschichte, dass dieser Esel an dem Punkt steht, wo er dann gestanden hat, damit er Jesus dann nach Jerusalem hineinträgt. Und genauso wichtig, jetzt komme ich dazu, ist deine Mitarbeit im Reich Gottes. Du, der du wiedergeboren bist, damit Glied am Leib Christi bist, hast eine Funktion am Leib. Und ich hoffe, dass jeder heute Morgen hier sitzt und dass eben genauso klar ist, was deine Funktion im Reich Gottes ist. So wie dem Hiram. Dass ganz klar ist halt, ich habe einen Auftrag. Ich muss Bretter behauen für den Tempel in Jerusalem. Und ich weiß nicht, was deine Aufgabe ist. Hände falten für die Mission. Mitarbeit in der Jungschar. Andere Menschen missionarisch ansprechen. Irgendjemand die Vergebung Jesu weitergeben. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass du auch einen Dienst im Leib Christi zu vollziehen hast, in seinem Reich. Und dass der Herr dich gerufen hat und dass es für dich wichtig ist, dass du dich einbringst mit diesem Dienst, weil dieser Dienst ist notwendig für eben die Arbeit im Reich Gottes. Das ist das Erste. Jetzt war das Zweite. Ein Drittes, der Ruf in die Mitarbeit. Und wenn ich euch jetzt gerade im zweiten Punkt darauf angesprochen habe, dass ihr mitarbeiten sollt, weil der Herr euch Gaben gegeben hat, ist das im Prinzip noch einmal der Ruf, die Bestätigung für deine Mitarbeit oder vielleicht der Weckruf an dich, du geh endlich los. Du bist berufen, mitzuarbeiten. Hier heißt es in unserem Predigttext, da sagt er, ich habe die Botschaft gehört, die du mir gesandt hast. So sagt Hiram zu eben Salomo, ich habe die Botschaft gehört, damit den Ruf. Und das ist zwar Salomo, der es ausspricht, aber es ist ja Gott, der beruft. Der wollte diesen Hiram bei ihm am Tempel haben. Deshalb erzählt die Bibel das auch so ausführlich halt. Der hört die Berufung und er folgt ihr. Und das ist das, was Gott tut. Gott beruft uns. Auch das wird in der Bibel hinlänglichst immer wieder erzählt, wie Männer berufen werden. Sei es direkt durch den Herrn, ob das ein Abraham gewesen ist, ein Mose, ein David, ein Samuel, ein Jesaja, ein Hesekiel, die Jünger, ein Paulus. Oder mittelbar über die Männer Gottes, wenn wir an David denken, der die Berufung eben über den Samuel bekommt halt. Wenn wir denken an die Diakone in Apostelgeschichte 6, die die Berufung über die Gemeinde und über den Zwölferkreis bekommen halt. Der Ruf der Mitarbeit, er geht immer wieder. Und er geht heute Morgen auch nochmal an dich. Du bist berufen, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Und egal, wie alt du bist, wie stark du bist, wie reich du bist, egal wie viel Zeit hast du nicht, Gott braucht dich in seiner Mitarbeit. Und er ruft dich. Genau wie eben hier den Hiram. Der hat sicherlich auch als König von Tyrus noch anderes im Terminkalender stehen gehabt, als zu sagen, okay, die nächsten 20 Jahre baue ich dort den Tempel des Herrn. Aber er hört den Ruf des lebendigen Gottes durch den Mund Salomo und er folgt dem. Und jetzt die Frage an dich, wie sieht es denn bei dir aus? Kommst du deiner Berufung nach als Christ, dass du mitzuarbeiten hast im Reich Gottes? Ich sage mal ein kleines Beispiel, über das ich mich gestern sehr gefreut habe. Ich hatte gestern Nachmittag noch ein Gespräch in der Kirche und kam und dann sah ich, dass nachmittags um 3:30 oben am Dach immer noch Mitarbeiter hier aus der Gemeinde waren. Die hatten gestern Morgen um 9 Uhr angefangen und unsere Architektin Claudia aus dem Vorstand halt hat gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt den Boden oben aufräumen, jetzt wo wir das Gerüst stehen haben wegen der Reparaturarbeiten. Ich brauche Leute, die helfen. Da oben sind Dinge gewesen, die haben 7,5 Tonnen Schutt rausgebracht. Da ist über 60 Jahre nichts gemacht worden, so hat auch der Boden ausgesehen. Und weil wir da oben so Verstärkung jetzt für das Dachgerüst brauchen mussten, mussten wir da aufräumen halt. Aber da haben wir in der Reihe, in der Gemeinde, eine ganze Reihe Leute gefragt. Da ist der Ruf rausgegangen, eine ganze Menge Leute. Und Gott sei Dank sind eine ganze Menge Leute gekommen. Aber nicht so viele, wie gerufen wurden. Also, wenn alle gekommen wären, die gefragt worden wären, dann wären die schon um 12 Uhr fertig gewesen. Aber so ist das manchmal in Gemeinde, nicht? Dass dann eben fast immer nur dieselben dann da sind. Ich sage das auch mal so ein bisschen kritisch. Und wenn man dann hört, dass ein Kirchvorsteher kommt und fragt, Mensch, kannst du denn mal kommen? Gibt es 1000 Gründe, warum man sagen kann, nee, bin ich nicht dabei. Das ist eine Entscheidung, die hat man zu treffen. Dass man sagt, na ja, Samstag dann doch lieber mit der Mama über die Schlachte spazieren gehen und ein Eis essen, war so schönes Wetter halt. Oder zu sagen halt, ich muss den eigenen Garten ja machen. Oder zu sagen, ich gehe ins Haus Gottes und räume den dämlichen Boden auf. Und dazu müssen wir uns verhalten. Nochmal, Hiram von Tyros hat auch im Terminkalender andere Daten stehen gehabt als Tempel in Jerusalem. Aber als der Ruf kommt in die Mitarbeit, da zögert er keine Sekunde und geht all in. Da kommen wir gleich zu. Ein viertes, die Freude in der Mitarbeit. Und das ist genau das, wenn man wirklich den Gesalbten lieb hat und wenn man den Herrn loben will, dann ist so ein Ruf in die Mitarbeit nicht etwas, was man machen muss. Also ich überlege mir so, was weiß ich, der kriegt die Botschaft da von Salomo und dann sagt er zu einer seiner Frauen, oh, jetzt auch noch das, schon mit David, das war intensiv, aber jetzt muss ich auch noch den Tempel bauen in Jerusalem. Oder so ein bisschen entspeckter, oh, ich soll den Tempel in Jerusalem bauen. Nein, das hat er nicht gesagt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich darf den Tempel in Jerusalem bauen. Ich darf dabei sein. Hör mal, er ist ja unwürdig. Ich darf dabei sein. Der ist nicht zu seiner Freundin gegangen, hat gesagt, oh, was für eine Belastung, aber ich werde jetzt mal ein bisschen was finanziell rauskitzeln bei dem Salomo. Nein, so heißt es hier, er freute sich sehr. Der hat verstanden, was das bedeutet. Was für eine Ehre. Er darf dem Herrn den Tempel bauen. Halleluja. Der Typ, obwohl Ausländer, setzt um, was im Psalm 100 gefordert ist, von denen, die zur Herde Jesu Christi gehören. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Der darf mittun. Das ist ein Unterschied. Ich muss mitmachen, ich soll mitmachen oder ich darf mitmachen. Und das müssen wir immer wieder wissen für unsere Arbeit im Reich Gottes. Wir dürfen mitmachen. Das ist ein extremes Privileg. Dass ich hier stehe, bezahlt werde von der Landeskirche und der Gemeinde, nice to have. Aber was ist das für ein Privileg, mitzutun an dieser Stelle, dass ich Mitarbeiter im Reich Gottes sein darf? Das muss ich nicht machen. Das darf ich machen. Das ist ein Geschenk. Letzte Woche war hier Glockenläuten, 100 Tage bis zur EM hier bei uns jetzt im Sommer. Ja, also Fußball-Europameisterschaft, nicht? Und da wird jetzt irgendwann der Nagelsmann, so heißt er, der jetzige Bundestrainer, muss mal gucken, die wechseln ja momentan ganz schnell überall in den Vereinen, der Nagelsmann, irgendwann seinen Kader aufstellen. Und da wird er dann irgendwie, ich weiß gar nicht, 24, 25, 26 Spieler benennen, wird die berufen. Das heißt, für die heißt es, nicht in Urlaub fahren, nicht entspannen und irgendwo, was weiß ich, auf Malediven dann hoch die Tassen so ein bisschen, worauf sich die Profis freuen, wenn die so asketisch leben. Nein, die müssen dann weiter trainieren, die müssen dann Fußball spielen, dann sind sie dabei und wenn es auch noch so ist, meine Güte, am Ende kommen die ins Finale, dann gewinnen die das auch noch mit all dem, was dann da dabei wäre, ist der ganze Urlaub hin. Aber stellt euch mal vor, jemand, der jetzt noch nicht so im Blickfeld ist, halt, der noch kein Nationalspieler ist, weil einige vielleicht verletzt sind, kriegt auf einmal dann im Mai die Berufung von Julian Nagelsmann, sagst, du bist im Kader. Wird der zu seiner Ehefrau sagen, oh, jetzt muss ich auch noch als Nationalspieler da mitspielen? Nee. Der wird sich freuen, der wird sagen, super, endlich am Ziel angekommen, ich darf dabei sein, ich darf das Trikot tragen, den Adler auf der Brust halt nicht, da wisst ihr, was Sache ist. Kein Thema, Urlaub interessiert den überhaupt nicht. Auch seine Verwandten, Freunde, die werden dem Jubel E-Mails schicken und WhatsAppen halt, super, wir freuen uns so mit dir, dass dir das geschenkt ist. Das Fußballspiel ist ja auch deren Job. Aber da geht es nur darum, so ein kleines Bällchen da in irgendein Tor reinzudrücken halt. Wir dürfen uns freuen, dass wir mitarbeiten dürfen im Reich Gottes. Das ist eine unfassbare Freudigkeit und nicht so etwas, was ich euch reinige. Da legt die Bibel viel Wert drauf, dass das große Freude ist, selbst wenn es darum geht, oben den Boden hier sauber zu machen. Die Bibel erzählt in Apostelgeschichte 4 davon, wie es Petrus und Johannes ging, als sie von Hohen Rat gerufen werden. Da müssen sie sich verantworten für ihre Wortverkündigung. Und dann kommt der Rat des Gamaliel, sagt, Mensch, oh, meine Güte, wenn wir mit denen jetzt was machen, dann wird es schwierig halt, komm, wenn es von Gott ist, bleibt es eh bestehen, wenn es nicht von Gott ist, geht es kaputt. Aber so haben sie gesagt, okay, das nehmen wir an, aber eins müssen wir machen, wir müssen jetzt erst noch mal foltern. Also bevor die gehen, sagen wir denen, ihr müsst die Klappe halten, von Jesus dürft ihr nicht mehr reden und die werden gefoltert. Ja. Das ist so das Programm damals, ne? Also die sagen zwar, wir inhaftieren euch nicht, aber ihr müsst die Klappe halten, von Jesus dürft ihr nicht mehr reden. Und sie werden gefoltert. In der Bibel steht dann so, denn über den Geißeln. Das heißt, brutales Zusammenschlagen halt, unter Umständen mit Feuer gequält werden, also ganz furchtbare Kiste. Und dann steht dort, Apostel, musst du ja nachlesen halt nicht, von Petrus und Johannes, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat vor, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hier und dort in Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Die sind fröhlich und freuen sich darüber, weil sie für den Namen Jesus Christus haben Schmach erleiden dürfen. Das ist ein Paradoxon. Also du wirst gefoltert, da sagst du, meine Güte, wie furchtbar, wie schlimm. Die sagen, es ist für Jesus. Also wenn es jetzt was, was ich hier für einen Nachbarschaftskonflikt gewesen wäre oder was weiß ich, irgendeinen Diebstahl, den ich gemacht hätte, das wäre was anderes. Aber gefoltert für Jesus und die fangen an, Loblieder zu singen, weil sie dessen würdig erachtet wurden. Das ist ihr Beitrag, sie dürfen mitmachen. Selbst dafür sind sie froh. Und der Hiram von Tyros ist froh darüber, dass er mitarbeiten darf, eben am Tempel. Und das ist die Frage, wie sitzen eigentlich mit unserer Freudigkeit in unserem Dienst im Reich Gottes aus? Zu wissen, ich habe da einen Dienst, aber wie ist es mit der Freudigkeit? Vielleicht musst du diese Passionszeit ist ja Bußzeit, nochmal nutzen, so ein Stück weit Buße zu tun darüber, dass du gar nicht richtig freudig mehr bist, weil dir das gar nicht bewusst ist, welche Freudigkeit das ist, für den Herrn zu dienen. Und nicht nur, dass du es dann hoffentlich durch den Heiligen Geist geschenkt bekommst hier auf Erden. Was meint ihr, was los ist jetzt in der Ewigkeit, wo der Hiram von Tyros im himmlischen Jerusalem ist? Da wird er sein, weil er den Gesalbten geliebt hat und weil er den Herrn gelobt und gepriesen hat. Jetzt guckt er anders auf sein Leben. Auf das, was er in Tyros alles gerissen hat. Da hat er sicherlich irgendwelche militärischen Dinge ausgerüstet und wird irgendwelche Sachen gebaut haben. Eine Menge gemacht, sich gekümmert um die Probleme seines Volkes. Alles wichtig für die damalige Zeit. Aber geblieben von seinem Leben ist definitiv das, dass er den Tempel in Jerusalem gebaut hat, dass er sogar in die Heilige Schrift gekommen ist. Halt, ne? Was für eine Freude, die Freude in der Mitarbeit. Und genauso ist es auch, wenn wir mitarbeiten. Das bleibt. Also, wenn du deinen Garten im wunderbarsten Zustand hältst, kannst du machen, gar kein Thema. Da ist jetzt erstmal nichts Falsches dran. Aber das bleibt nicht. Aber wenn du mitarbeitest im Reich Gottes, nochmal, ich sage nochmal hier, unser Gerümpel hier am Dach, was jetzt nicht mehr über uns ist, halt, ne? Also jeden Stein und jedes Staubkorn, was du rausgebracht hast, das bleibt. Das ist Arbeit im Reich Gottes. Und darüber darf man sich freuen, wenn man das für den Herrn tun darf. Nicht muss, nicht soll, wenn man es für den Herrn tun darf. Der fünfte Punkt. Wie gesagt, ich habe mich richtig reingegraben in den Hiram und das ist Wahnsinn, was die Bibel alles über den schreibt. Die Enttäuschung in der Mitarbeit. Das könnte ich am Amen machen und dann ist das nur so eine Predigt, oh, die beleuchtet nur das Wunderbare. Nein, die Bibel ist da nicht so, die beleuchtet auch die Schwierigkeiten. Der hat auch Enttäuschung in der Mitarbeit erlebt. Das ist nicht nur so, dass er sagt, na, alles nur also wunderbar und alles im hellen Lichterglanz. Der hat auch Schwierigkeiten gehabt, Enttäuschung erlebt. Im 9. Kapitel wird berichtet, als dann alles fertig ist, der 20 Jahre, das muss man sich vorstellen, 20 Jahre gearbeitet hat, mit Gas, seine Leute gestellt halt, nicht? Eine Menge gebracht und vor allen Dingen auch noch sich finanziell investiert. Das geht dann später klar, dass Salomo die Kohle ausgegangen ist. Der so reich ist, aber hat sich übernommen mit den Dingen, der hat ja auch ganz Israel ausgebaut, dann hat er kein Geld mehr und er gibt ihm Hiram noch einen Kredit. Und der Kredit, der wird verbürgt mit Dörfern, mit Städten, die Salomo zusagt. Und da handelt dann dieser Text, von dem ich da aus 1. Könige 9 mitgebracht habe. Als nun die 20 Jahre um waren, in denen Salomo die beiden Häuser baute, das Herrenhaus und das Königshaus, dazu hatte Hiram, der König von Tyros, Salomo Zedernbäume und Zypressen und Gold nach all seinen Wünschen gegeben, da gab der König Salomo Hiram 20 Städte im Lande Galiläa. Und Hiram zog aus von Tyros, die Städte zu besehen, die ihm Salomo gegeben hatte. Und sie gefielen ihm nicht. Und er sprach, was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? Und man nannte sie das Land Kabul bis auf diesen Tag. Und Hiram hatte dem König 120 Zentner Gold gesandt. Das ist der Hintergrund. Also er schickt ihm erst die Bauleute, er schickt ihm das Material, dafür gibt es dann auch ein gewisses Entgelt von Salomo, aber irgendwann ist Salomo die Kohle ausgegangen. Der muss das alles finanzieren. Und dann sagt der Mensch, der mir jetzt schon geholfen hat, hier beim Bau des Tempels und des Dings, der muss mir auch finanziell helfen. Und das macht er auch. 120 Zentner Gold. Also da stehen Talente im Urtext. Das ist etwa so ein Talent 35 Kilogramm. Und das Gold ist damals so viel wert gewesen wie heute, also von der Kaufkraft, nicht so wie du heute für, ich sag mal, eine Unze Gold, kriegst du 2000 Euro im Wert, so ich sag mal, einen Monatsverdienst halt, so ist das damals auch gewesen. Und er hat ihm 120 Talente Gold, sind etwa nach heutigem Maßstab gewesen, 270 Millionen Euro. Das hat er dem gegeben. Das wird fast das ganze Staatsvermögen von Tyrus gewesen sein. Und Salomo sagt, kein Problem, ich bin ja mächtig an Land, ich verpfände dir dafür Dörfer. Und die kriegt er dann auch. 20 Dörfer von dem Salomo geschenkt und jetzt kriegt er das eingelöst. Er hat ihm Geld gegeben und jetzt beguckt er sich diese Dörfer und das ist der letzte Müll. Er nennt diese Gegend Kabul, das heißt so wie öde, gar nichts da, ganz furchtbar. Der ist total unzufrieden. Später heißt es auch in 2. Chronik 8, dass er sie Salomo zurückgegeben hat. Sagt, die kannst du behalten, die will ich gar nicht mehr haben, will ich mich gar nicht drum kümmern. Und dann baut Salomo sie noch aus. Und dann merkt man die Enttäuschung. Der steht in der Mitarbeit über viele Jahre, Jahrzehnte. Und auf einmal kommt so eine Geschichte, dass der leitende Mitarbeiter, und der enttäuscht einen bitterlich. Da hast du deine ganze Kohle reingesetzt, und dann stellst du fest, ey, das war ein katastrophales Geschäft, was du gemacht hast. 270 Millionen Euro. Das ist mal richtig Investment. Und das ist scheinbar etwas, was er hat abschreiben müssen. Und man merkt die Enttäuschung. Hier, die Bibel beschreibt das, wie gesagt, sagt, was hast du getan, mein Bruder? Warum hast du mir das gegeben? Was ist das für ein Kuhhandel, den du machst? Man spürt diese Enttäuschung ab. Und ich sage das auch, wenn ich eben so gesprochen habe, ihr dürft froh sein über die Mitarbeit im Reich Gottes. Ihr müsst euch freuen. Aber bitte glaubt mir eins, die Enttäuschung werdet ihr immer erleben. Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Und wenn wir mitarbeiten im Reich Gottes, haben wir mit Menschen immer wieder zu tun, nicht allein nur mit dem Heiland, sondern auch mit Menschen. Und da sind die Enttäuschungen vorprogrammiert. Gerade auch von so Typen wie Salomo, den Pastoren und Leiter einer ganzen Geschichte, immer wieder nur große Enttäuschungen halt. Es ist ganz interessant, dass die Bibel immer wieder auch solche Enttäuschungen thematisiert, wo Leute mitarbeiten, zum Teil all in gegangen sind und dann enttäuscht werden. Abraham, nicht? Der geht ins verheißene Land, hat Ur verlassen, dann kommt er dahin, das ist eine Hungersnot. Er kann seine Leute gar nicht ernähren und er muss weiterziehen nach Ägypten. Oder was wird das eine Enttäuschung für Abraham gewesen sein, als er von Gott den Befehl bekommt, Isaak zu opfern? Es wird geschrieben im Neuen Testament von einer Frau, interessanterweise genau aus der Gegend, wo auch Hiram herkommt, nämlich die sogenannte syrophönizische Frau. Da heißt es, sie kam zurück aus der Gegend von Tyros und Sidon. Und diese kananäische syrophönizische Frau kommt dann und ihr Kind ist krank, sie hat von Jesus gehört. Und sie schreit zu Jesus und sagt, erbarme dich meiner. Und Jesus sagt kein Wort zu ihr. Sie sagt nichts zu ihr. Sie hat so viel gehört, was der Gutes getan hat. Und sie ruft ihn an, der sagt kein Wort. Da kommen die Jünger schließlich, sagen, hey, Mann, kümmere dich doch mal darum. Ja? Weisen darauf hin. Und dann sagt Jesus halt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels. Für die bin ich gar nicht zuständig. Auch so eine unwürdige wieder Hiram. Für die bin ich gar nicht zuständig. Wieder so eine Enttäuschung. So, und dann insistiert sie und sagt, ja, aber bitte, hilf mir doch trotzdem halt nicht und bitte komm doch. Und dann sagt Jesus noch ein viel härteres Wort. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde halt, nicht? Und dann sagt die Frau nochmal so ganz demütig, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen vom Tisch. Also, totale Enttäuschung von Jesus bei dieser Frau. Aber, ich habe schon mal darüber gepredigt, da bleibt diese Frau dran. Obwohl sie für einen Moment eine Enttäuschung erlebt, in ihrer Nachfolge, in ihrem Vertrauen zu Jesus, in ihrer Mitarbeit halt, ne, bleibt sie dran. Und als sie das dann sagt, halt, da sagt Jesus, deine Frau, dein Glaube ist groß halt, nicht? Und die Tochter wird gesund. Und das erlebt auch Hiram. Der sagt jetzt nicht, okay, der Salomo, das ist noch so ein halber Halszerschneider, ne, und das war jetzt alles umsonst, ich höre jetzt auf mit diesem Investment, der macht weiter. Das nächste Joint Venture, so würde man sagen, mit Salomo geht weiter. Nicht nur, dass die gemeinsam den Tempel bauen, dann bauen die auch eine Flotte und holen alle möglichen Reichtümer aus Orphir, das ist so dieses Wunderland, wo dieses viele Geld ist, einfach zu sagen halt, und er kriegt dann so vieles zurück, da kommen wir gleich im letzten Zug, dass Rückdrohle und da ist. Aber das kriegt er nur, weil er dranbleibt, trotz der Enttäuschung. Der sagt jetzt nicht, okay, jetzt habe ich das erlebt, bin hier finanziell am Ende, das war es jetzt mit dem Salomo, sondern er macht weiter. Und das ist so ein Bild, was mich nochmal neu angesprochen hat, als ich mich damit beschäftigt habe. So ist es auch für uns wichtig, wenn wir mal die Enttäuschung im Reich Gottes erleben, wenn mal was passiert, was wir nicht begreifen und verstehen, sei es durch die anderen Mitarbeiter oder vielleicht auch durch den Herrn selber. Dranbleiben, weitermachen. nächste Joint Venture mit Gott starten, nächste gemeinsame Aktion mit Jesus und dann erleben, wie man gesegnet wird und wie man dann den Lohn bekommt. Und das ist der letzte und sechste Punkt, der Lohn der Mitarbeit. Ich sagte das gerade schon, er schmeißt nicht die Flinte ins Korn, der Hiram, und sondern macht weiter mit dem Salomo, sagt nicht nach dieser Enttäuschung hier mit diesem finanziellen Desaster, sondern sagt, nein, wir machen weiter. 1. Könige 10 heißt es, denn der König hatte Tarsis-Schiffe, die auf dem Meer zusammen mit den Schiffen Hirams fuhren. Die kamen in 3 Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbau, Affen und Pfauen. Und das wird dann noch 2-mal im Königebuch beschrieben, wie die nicht nur dort fahren, auch nach Ophir fahren und unfassbare Mengen an Gold bekommen halt. Also es ist so, dass Hiram weitermacht und da bekommt er nicht nur seine 120 Talente zurück, sondern viel, viel mehr. Die machen einen Riesengewinn, weil er dran geblieben ist. Diese zeitweilige Enttäuschung, die legt er zur Seite und macht einfach straight weiter in der Zusammenarbeit mit Salomo und mit dem Volk Gottes und erlebt, wie er reich belohnt wird, wie er überreich letztlich beschenkt wird. Und er hat einen Lohn, der viel, viel größer ist dann, das macht die Bibel deutlich, mit dem, was sie dann holen. Man vermutet, dass das entweder im südlichen Afrika gewesen ist oder in Abessinien, Äthiopien, wo dieses Goldland gewesen ist, wo so unfassbare Schätze gewesen sind, dass Salomo zum reichsten Mann der damaligen Welt wird und dass Hiram im Windschatten dessen ebenfalls davon profitiert. Aber warum ist das? Weil er eben dranbleibt mit der Mitarbeiterschaft halt und dann final seinen Lohn noch bekommt, der größer ist als diese 20 Dörfer, die tatsächlich nichts gewesen sind. Und das ist das, was wir wissen dürfen für unsere Mitarbeiterschaft. Wenn wir dabei bleiben, wenn wir uns nicht von den kleinen Enttäuschungen, die dann auch mal kommen, halt dann frustrieren lassen und die Klamotten hinschmeißen, sondern dass wir sagen, wir bleiben am Herrn, wir ziehen mit ihm weiter, dann dürfen wir sicher sein, dann dürfen wir sicher sein, dass wir einen unfassbaren Lohn bekommen. Als Petrus fragt in Matthäus 19, ja, was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir so vieles aufgegeben haben, dass so vieles schwer ist bei uns? Dann sagt Jesus 3 Dinge halt. Er sagt erstens, ich werde es euch 100-fach vergelten. Alles, was ihr eingesetzt habt, gibt es 100-fache Vergeltung für. Zweitens, ihr werdet mit zu Gericht sitzen, wenn ich diese Welt richten werde. Das heißt, ihr sitzt nicht auf der Anklagebank, sondern ihr werdet mit mir richten. Und drittens, ihr bekommt das ewige Leben. Und das gilt nicht nur Petrus, das gilt auch uns. Wir dürfen wissen, wenn wir in der Mitarbeiterschaft dabei bleiben, wenn wir Dinge einsetzen, trotz der ein oder anderen Enttäuschung, dann werden wir am Ende der Zeit wunderbar entlohnt werden. Der Lohn ist uns sicher, wenn wir hingehen, am Tempel Gottes mitarbeiten und das ist ja dieses Bild, dass wir uns auferbauen sollen als lebendige Steine am Herrn. Und das ist dann so auch der Schluss dieser Predigt. Ich habe gestern noch überlegt, wie machst du denn die Predigt so fertig? Wie machst du so ein Closer unter diese Predigt halt? Und kriegst du dann eine E-Mail von einem Pastor aus Kalifornien halt. Und der schrieb dann drunter, 1. Korinther 15 auf Englisch halt, nicht also zu sagen, 15,58. So als Gruß darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nimmt immer mehr zu in dem Werk, / in der Mitarbeit des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und das ist auch mein Wunsch für diese Predigt, dass das, was ich euch anhand des Hirams vor Augen gestellt habe, euch nicht nur dazu veranlasst zu sagen, hey, nice to have, schön zu sehen, dass wir da vor 3000 Jahren diesen Hiram nochmal vor Augen gestellt bekommen haben, sondern dass ihr motiviert seid, neu in die Mitarbeiterschaft zu treten für unseren Herrn. Dass ihr fest und unerschütterlich seid und immer mehr zunehmt, eben in eurer Mitarbeiterschaft für ihn. Dazu möge euch unser Herr und Heiland auch durch diese Predigt segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.